Damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
Was haben wir denn heute in unserem Geschichtspodcast?
Ja, heute gehen wir in der Stadtgeschichte Böblingens weit zurück bis ins Mittelalter. Tabea Scheible, sie ist ja die Archivarin der Stadt Böblingen, wird uns die Geschichte des Böblinger Schlosses erzählen. Und die ist spannend. Da geht's nicht nur um Fürsten, da geht's auch um Bären und Wölfe. Also es wird richtig spannend.
Dann schauen wir mal.
Schauen wir mal. Herzlich willkommen, Tabea Scheible. Sie ist die Leiterin des Stadtarchivs Böblingen, der Stadt Böblingen. Schön, dass Sie heute bei unserem Podcast da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir wollen uns heute über etwas unterhalten, das es eigentlich gar nicht mehr gibt, das aber die Stadt Böblingen immer noch prägt. Da haben wir verschiedene Themen dazu. Es geht natürlich um das Schloss. Wir haben den Schlossberg in Böblingen, da steht noch die große Stadtkirche drauf. Aber warum heißt der Schlossberg eigentlich Schlossberg, wenn man kein Schloss mehr hat?
Da sind wir eigentlich auch schon beim Kern der ganzen Geschichte angelangt. Der Schlossberg ist die Geschichte des Böblinger Schlosses und seines Vorgängers der Burg zu Böblingen. Und ich freue mich sehr, dass wir da heute drüber reden wollen.
Wer hat denn, fangen wir mal einfach geschichtlich an, wer hat denn diese Burg, der Vorläufer des Schlosses, gebaut und warum? Und warum ausgerechnet in Böblingen?
Ja, da müssen wir sehr weit zurück in die Vergangenheit gehen. Da bewegen wir uns im Hochmittelalter. Wir bewegen uns in der Zeit um das 12., 13. Jahrhundert. Wir bewegen uns in einer Zeit, die wir uns ganz anders als die heutige Zeit vorstellen müssen. Wir bewegen uns in einem Raum, heute ganz klar Baden-Württemberg, damals noch nicht ganz klar Baden-Württemberg, sondern wir bewegen uns in einer Zeit, wo wir es hier in Böblingen mit den Pfalzgrafen zu Tübingen zu tun haben. Die Pfalzgrafen zu Tübingen waren zu der Zeit diejenigen, das adlige Geschlecht, die hier die Burg errichtet haben, so geht man davon aus. Und es waren auch die Pfalzgrafen zu Tübingen, die dann die Burg zusammen mit dann der Stadt ausgebaut haben zu einer Feste, zu einem befestigten Areal. Und oben, ja, Entschuldigung.
Und warum das Ganze? Was wollten die hier?
Die Pfalzgrafen zu Tübingen, ja, was wollten die hier? Die waren hier tatsächlich ansässig. Es war eine Seitenlinie der Pfalzgrafen zu Tübingen, die hier war. Ganz konkret, wenn wir nach den Namen schauen, dann sind wir hier beim Stadtgründer, vermutlich dem Pfalzgrafen Rudolf, der hier um 1250 seinen Stammsitz dann auch hatte. Und er wird in den Quellen, wenn wir die alten Urkunden schauen, auch als Pfalzgraf zu Böblingen beschrieben. Und es liegt eben nahe, dass er derjenige war, der diese Burg errichtete, um hier einerseits einen, würde man sagen, militärischen Sitz zu haben und andererseits um einen repräsentativen Standort auch für sich und sein Adelsgeschlecht zu haben.
Warum war Böblingen damals so wichtig, dass der Pfalzgraf hierher kam und sich ansiedelte?
Wir bewegen uns zu dieser Zeit im 12. Jahrhundert und dann im 13. Jahrhundert vor allen Dingen auch noch in einer Zeit, in der hier in Württemberg ganz, ganz viele Städte entstehen. Da werden aus kleinen Siedlungen, Württemberg ist da wirklich ein Meister darin, Städte. Und diese Städte sind Orte, in denen Verwaltungsmittelpunkte entstehen und die spätere Amtsstruktur. Böblingen wird dann Amtsstadt. Das dann allerdings erst einen Ticken später, dann unter dem Adelsgeschlecht der Württemberger, die ja dann ganz prägend auch für die Schlossgeschichte sind.
Also der Pfalzgraf von Tübingen saß nicht in Tübingen, sondern beziehungsweise ein und aus dieser Linie saß dann in Böblingen. Sie haben jetzt die politische und die militärische Funktion zu einer Gründung erwähnt. Hat es denn auch wirtschaftliche Gründe gehabt?
Auch, und da müssen wir den ganzen Zusammenhang sehen zwischen der Stadtgründung, die wir nicht ganz genau datieren können, von der wir aber ausgehen können, dass Böblingen in den 1260er Jahren, in den frühen 1260er Jahren entstanden ist, zur Stadt wurde. Wir haben den ersten schriftlichen Nachweis von einer Civitas, also einer Böblinger Stadtbürgerschaft, 1272. Und in diesem Zusammenhang sicher sind auch die wirtschaftlichen Elemente oder das wirtschaftliche Treiben in seiner Stadt auf jeden Fall zu berücksichtigen. Die wirtschaftliche Anbindung war jetzt aber tatsächlich für Böblingen nicht zentral, so wird können wir sicher sagen.
Wenn wir von der Stadt Böblingen zu jener Zeit reden, dann sah die ja komplett anders aus als heute. Also können Sie vielleicht ein bisschen sagen, wie groß die überhaupt war? Waren das nur ein paar Gebäude? Denn die Burg auf dem Schlossberg hat ja räumlich auch nicht so sehr viel hergegeben, oder?
Ja, also wir haben es natürlich nicht mit einem Bauwerk zu tun, das wir in die Burg oder Schlossanlage in Freiburg oder in anderen größeren Großstädten, die wir sehen können. Nein, wir haben es natürlich mit einem kleineren Exemplar zu tun, passend auch zu dem, wie sich die Stadt Böblingen entwickelt. Wir haben es im Laufe der Zeit mit zwar einer zunehmenden Einwohnerzahl zu tun, um jetzt mal eine Hausnummer in den Raum zu stellen. Am Ende der Frühneuzeit, also um 1800, bewegen wir uns bei etwa 1300 Menschen. Wenn wir weiter zurückgehen, bewegen wir uns bei mehreren hundert Einwohnerinnen und Einwohnern.
Und die waren verteilt im Prinzip rund um den Schlossberg. Da gibt's ja noch Reste auf der alten Stadtmauer. Das war dann die Stadt eigentlich.
Genau, wir haben den Altstadtkern, wie wir ihn heute kennen, der sich innerhalb einer Stadtmauer eben bewegt hat.
Das ist rund um den Marktplatz, grob gesagt.
Genau, das Areal rund um den Marktplatz, die untere Gasse von der Stadtgrafenstraße. Da hört man es ja tatsächlich noch im Namen. Umfasst dann mit einer äußeren Mauer. Und als zweites angegliedertes Element haben wir dann die Burg zu Böblingen, beziehungsweise dann später das Schloss, die aber ganz klar von der Stadt auch separiert war. Das waren zwei Einheiten, so müssen wir das auf jeden Fall sehen. Wir haben den Herrschaftssitz und dann haben wir aber auch die befestigte Stadt. Da gab es dann Verbindungen. Wir haben an der westlichen Seite dann ein Tor, so weiß es die Überlieferung zu berichten. Und wir haben zur Zeit der Burg, also in der Frühzeit, ganz am Anfang tatsächlich nur den Zugang über die östliche Seite vom Postplatz.
Und von westlich ist praktisch vom Elbenplatz hoch. Da steht auch so eine Tafel, glaube ich, die das noch ein bisschen erläutert, wie die Situation damals war.
Zentral ist da vor allen Dingen das obere Tor, das wir am Plattenbühl verorten. Das ist aber dann schon sehr früh auch abgerissen worden. Auch da finden wir in den Beschreibungen aus der Vergangenheit, die natürlich auch immer zwischen Prosa und Beschreibung variieren und die wir natürlich auch entsprechend vorsichtig behandeln müssen. Die erzählen uns von einem gar finsteren Tor, was da stand. Und das hatte wohl sogar eine Figur, dem der Volksmund dann als Ritter Bobilo identifizieren wollte. Das ist das, was wir aus der Erzählung wissen. Wir haben auch ein zweites Tor, das in die Stadt geführt hat. An der anderen Seite, heutiger Elbenplatz, das untere Tor. Wir haben noch Vorstädte, die dann auch weitergewachsen sind. Das ist dann die Entwicklung in der Frühneuzeit und dann, wie wir sie kennen, die zeitgenössische Entwicklung. Vielleicht, wenn wir uns die Geschichte vom Böblinger Schloss anschauen, dann können wir, so gehe ich als Historikerin eigentlich meistens vor, dann können wir versuchen, uns die Geschichte in verschiedene Häppchen zu verpacken und sie so ein bisschen analytischer greifbar zu machen. Und die Geschichte vom Schloss könnten wir, und das wäre mein Vorschlag, das kann man natürlich auch ganz anders sehen, kann man in 6 Häppchen einteilen, nenne ich es einfach mal. Die Frühgeschichte mit der Burg, an der wir schön die Stadtentwicklung sehen können. Dann haben wir eine zweite Phase, die wir dann aus dem Spätmittelalter raus hin zur frühen Neuzeit fassen können, als Böblingen dann, die Fürstinnenwitwen sind hier zu nennen, zur Residenzstadt wird. Zeitweilig in kurzen Phasen, aber hier entwickelt sich dann sowas wie eine höfische Kultur in Böblingen. Dann haben wir einen nächsten Schritt, den wir vielleicht fassen können als eine Phase zwischen Dornröschenschlaf des Schlosses und dem der Jagdkultur, des Jagdschlosses in Böblingen. Schließlich, und da bricht's dann, kommen wir in die Zeit hinein, wo dass Schloss zu Böbling eben nicht mehr herrschaftlich württembergisch ist, sondern wo die Stadt es ankauft, das Areal und ganz pragmatisch Schulgebäude errichtet werden in den Flügeln, die dann bestehen bzw. die dann neu gebaut werden, umgebaut werden. Als nächste Phase können wir dann, das finde ich auch sehr wichtig in Sachen Erinnerungskultur, die Zeit sehen, den ganz markanten Einschnitt mit dem Luftangriff 7.8. Oktober 1943, wo das Schloss, zumindest das, was bis dahin noch stand, zerbombt wird, einen Bombenschaden erleidet und dann tatsächlich im Nachgang auch abgerissen wird. Und schließlich dann die ganz jüngste Entwicklung, wo wir wieder komplett in die Vergangenheit zurückgehen, mit den Ausgrabungen, den archäologischen, die aktuell stattfinden.
Jetzt versuchen wir mal diese Punkte, einzeln werden wir sie nicht komplett machen können, aber ein bisschen schnell durchgehen. Wir haben jetzt gehört, warum es eine Burg gab und wie das in etwa so aussah im Mittelalter. Die Frage ist dann aber, warum wurde es dann zu einem Schloss? Wie wird eine Burg zu einem Schloss? Wenn Sie uns das vielleicht erzählen könnten, wäre schön.
Ja, gerne. Da müssen wir uns dem Thema anschauen, den Aufstieg des Hauses Württemberg. Da wissen wir, dass die Württemberger im 14. Jahrhundert von den Pfalzgrafen zu Tübingen die Burg und das Zubehör, also auch die Untertanen quasi abkauften.
Das heißt die Bevölkerung.
Auch die Bevölkerung, die gehörte da mit dazu. Also so wurde es tatsächlich auch in den Urkunden gehandhabt. Entsprechend resultierten dann auch Frondienste heraus, die dann die Bevölkerung auch am Schloss, am Herrschaftlichen zu leisten hatte.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel mussten Erhaltungsdienstleistungen erbracht werden, Fuhrdienste. Das ist vielleicht so das ganz Klassische. Und wie wurde nun diese Burganlage, diese fortifikatorische, zum Schloss? Nun, das ist zum einen dem geschuldet, dass die erst Grafinnenwitwen, dann die Herzoginnenwitwen, die vier, die wir da kennen, dass die sich nah als Witwen auf Schloss Böblingen niederließen, also Böblingen zur Residenz wurde. Sprich, der Anspruch nicht mehr unbedingt nur fortifikatorisch war, also eine militärische Nutzung zur Abwehr von Feinden, sondern hin auch zu dem, man könnte sagen, wohnlich behaglichen. Und daraus entstand natürlich auch ein ganz starker repräsentativer Anspruch. Wir kennen alle aus unserer Schulzeit den Anspruch oder den Satz, Herrschaft muss sichtbar sein. Und so ist das natürlich auch in Böblingen. Die Fürsten wollen zeigen, was sie besitzen, welchen Anspruch, welchen Machtanspruch sie haben. Und das zeigt man auch am Schlossbau. Da finden Stück für Stück Umbaumaßnahmen statt. Das heißt, aus dem früheren Südflügel der Burg wird dann ein prächtigerer Bau, der dann auch die Dürnitz, die viel bekannte, dann enthält, also eine Art Saal, ein beheizter Saal. Und später dann kommt auch unter der Zeit von den Herzögen Ulrich und Christoph dann der Nordflügel noch weiter dazu, wird ausgebaut. Der entwickelt sich dann über die Laufe der Zeit dann hin auch zu dem prächtigeren der beiden großen Flügel.
Man wollte den Sindelfinger zeigen, wie prächtig Böbling ist, oder?
Vermutlich auch.
Wenn man heute an Schlösser denkt, denkt man ja Neuschwanstein und Disneyland und weiß der Teufel was. Aber so einen richtig schönen Schlossturm gab es in Böbling nicht, oder?
Nein, also es gab wohl an der Burg, und da bewege ich mich sehr im Wohl, einen Bergfried, also einen Mittelpunkt, ja. Aber einen wirklich repräsentativen Turm in der Mitte gab es nicht. Wir haben verschiedene Anbauten mit Türmchen, die dann aber funktionaler Natur waren, zum Beispiel an der Schlossküche. Die sehen wir dann auch, wenn wir uns die Abbildungen anschauen, die überliefert sind zum Schloss. Da sehen wir die aus verschiedenen Perspektiven. Der Merianstich aus dem 17. Jahrhundert ist da sicher eine Darstellung, die uns auch im Geiste der Zeit etwas verrät.
Jetzt wundere ich mich aber doch trotzdem immer noch, also das beschauliche, kleinstädtische Böblingen mitten im Nirgendwo, ohne großen Freizeitwert, sage ich jetzt mal, zum Sitz von so bedeutenden Persönlichkeiten geworden ist. waren die so ab quasi in ihrer eigenen Blase, dass es denen egal war, wo das Schloss stand, Hauptsache das Schloss war schön? Oder was hat die gereizt, nach Böblingen zu kommen?
Da müssen wir uns klar machen, dass Böblingen ein Verwaltungsmittelpunkt war als Amtsstadt. Württemberg war aufgeteilt in Ämter, sprich die Vorläufer unserer heutigen Kreise. Das heißt, wir haben hier einen Verwaltungsmittelpunkt, an dem sowohl die Herrschaft in Form eines Vogts, der als Statthalter für sie tätig war, arbeitete, an der auch Gericht gehalten wurde und an der dann damit ein Knotenpunkt von Herrschaft entstand. Das heißt, wir waren hier nicht im Nirgendwo in der Pampa, sondern tatsächlich an einem Ort, an dem Verwaltung betrieben wurde und Herrschaft, an dem Macht ausgeübt worden ist. Das heißt, das Schloss hatte durchaus diesen repräsentativen Anspruch, aber ja, es war nicht in Stuttgart, das definitiv nicht.
Das Schloss hat ja später Geschichte geschrieben durch eine berühmte Hochzeit. Was hat's damit auf sich?
Und zwar bewegen wir uns da bei Gräfin Mechthild von der Pfalz, die die zweite Herrin dann im Amt Böblingen war. Die lebte für sage und schreibe 2 Jahre in Böblingen, bis es eben genau zu dieser sogenannten Hochzeit kam, die in Böblingen im Jahre 1452 wohl stattgefunden hat. Wir wissen davon, weil im Codex Ingeram 2 Bildnisse überliefert sind von ihr, von Mechthild von der Pfalz und ihrem Gemahl, den sie dann ehelichte, nämlich den späteren Erzherzog von Österreich. Das war, das müssen wir uns klar machen, zu dieser Zeit eine wirklich bedeutsame Hochzeit. Da heiratete die Tochter vom Pfalzgrafen Ludwig III., der in Heidelberg auch die Bibliotheca Palatina begründete, also einem wirklich einflussreichen Mann zu dieser Zeit, einen ebenfalls unglaublich bedeutenden Adligen im Herrschaftsgefüge. Das heißt, Mechthild, die zuvor auf ihrem Witwengut in Böblingen saß und residierte, heiratete dann und stieg tatsächlich noch weiter auf. Inwiefern diese Fürstenhochzeit oder Hochzeit insgesamt stattgefunden hat, da haben wir leider keine schriftliche Überlieferung davon. Deswegen bleibe ich da sehr im Konjunktiv und betone das wohl. Und vielleicht können wir hier auch sagen, es ist eben eine der Geschichten um das Schloss Böblingen herum, die sich vielleicht auch genau deswegen ergeben, weil das Schloss einfach eine Magie auf diejenigen ausübt, die ringsrum leben, die also im tagtäglichen Anblick des Schlosses waren, aber gleichzeitig die Menschen sahen, die in so einer ganz fernen anderen Welt lebten. Und dass sich da dann Sagen und Geschichten entspinnen, das mag jetzt erstmal nicht verwundern. Da gibt's noch deutlich mehr davon.
Aber Böblingen ist damit ja plötzlich in den Mittelpunkt Europas gerückt. Kann man das so sagen?
Wenn es denn so stattgefunden hat hier in Böblingen, dann war es bestimmt sehr, sehr aufwendig und sehr prachtvoll. Wir kennen aus der Überlieferung, da haben wir tatsächlich auch Schriftbelege dafür, die große Hochzeit von Eberhard im Barte, dem späteren Universitätsgründer, ihrem Sohn, der in Urach Barbara Gonzaga von Mantua geehelicht hat. Und da wissen wir, dass wirklich alles, was Rang und Namen hatte, aufgefahren ist. Es gibt entsprechende Gästelisten, Geschenkelisten, Menülisten. Da wissen wir, dass das ein Fest sondergleichen war. Und so, dass in Böblingen auch stattgefunden hat, wird es auf jeden Fall ein ähnliches Kaliber gewesen sein.
Die Mechthild von der Pfalz, die Mutter Graf Eberhards, hatte ja in Böblingen ihren Witwensitz. Wie kam das? Wurde der ihr zugewiesen? War das von vornherein festgelegt mit ihrem Gatten, dass sie, wenn er stirbt, nach Böblingen kommt? Und welche Funktionen hatte sie da? Ich meine, es sind ja sehr viele Legenden über sie, wie toll sie war, wie gut sie war und wie klug sie vor allem war. Was hat die Frau dann hier gemacht?
Da ist es zunächst einmal so, dass tatsächlich schon in ihrem Geburtsjahr 1419, als sie dem württembergischen Graf Ludwig I. versprochen wurde, so war es damals üblich, Heiratsabreden zu treffen, dass da bereits festgelegt wurde, sie war eine Frau von mehr als gehobenem Stand. Das heißt, für Württemberg war das ein wahnsinniges Prestigemoment, dass diese Heirat stattfinden sollte. Da wurde von vornherein festgelegt, welche Leistungen ihr entgegengebracht werden sollten. Sprich, es wurde auch festgelegt, dass sie Böblingen, aber auch die Stadt Sindelfingen, die Dörfer, und da können wir alle hier in der Region aufzählen, wir fangen mal an mit Dagesheim, Darmsheim, Eidlingen und so weiter, dann erhalten sollte für den Fall, dass ihr versprochener Gemahl dann vor ihr sterben sollte. Und genau dieser Fall ist dann auch eingetreten. Er stirbt, also Ludwig I. von Württemberg stirbt, sodass Mechthild dann nach Böblingen kommt, 1450, und eben ihr Wittum antritt, also hier ihren Witwensitz hat, bis sie zum zweiten Mal sich vermählt.
Also so eine Art Lebensversicherung.
Ja.
Ja, und man kennt es ja heute aus Boulevardpresse, reiche Damen von hohem Stand ergehen sich ja häufig darin, dass sie irgendwelche Stiftungen gründen, mildtätige Gaben verteilen. War das damals auch schon so oder hat die Dame dann tatsächlich auch gearbeitet, also mitregiert, mitgearbeitet in diesem Amtssitz? Oder war sie tatsächlich nur anderen Tätigkeiten in Böblingen?
Wenn wir hier in die Quellen schauen, dann können wir zweierlei festhalten. Zum einen können wir sehen, dass das Amt Böblingen, wie es damals dann auch genannt wird explizit in den Quellen, unabhängig von dem war, wo ihr Sohn Eberhard II., Graf Eberhard zu dem Zeitpunkt noch, der spätere Herzog, wo der agiert. Das heißt zum Beispiel, wenn es um Gerichtsverfahren ging, wurde an ihr Hofgericht zu Böblingen appelliert. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Zum anderen, wenn es nun darum geht, zum Beispiel um Mildtätigkeiten, da können wir in ihr Testament schauen. Da entsteht gerade ein bestimmt hervorragender Band, ein Tagungsband zu Mechthild von der Pfalz, der jetzt zeitnah wohl rauskommen wird. Da mache ich gleich mal Werbung dafür. Da bin ich sehr gespannt tatsächlich. Und wir wissen von Mechthild von der Pfalz, dass sie zum Beispiel auch die Böblinger Beginen bzw. Augustiner Tertiarinnen, also geistliche Frauen, in ihrem Testament bedachte. Das heißt, hier wurden Gelder bzw. auch Naturalien dann vermacht, um Mildtätigkeiten zu fördern.
Sie haben vorher schon genannt, dass Ihr Sohn Herzog Eberhard ja dann die Gräfin Gonzaga von Mantua geheiratet hat. Auch die hat dann nachher ihren Witwensitz wieder in Böblingen genommen. War das dann quasi die Familientradition oder wie kann man sich das heute vorstellen?
Sie können es sich so vorstellen, dass da ein ähnliches Prozedere stattgefunden hat, nämlich dass auch hier der Witwensitz eingerichtet worden ist in Böblingen. Und Barbara Gonzaga von Mantua lebte in Böblingen wohl für 8 Jahre, sprich ab dem Zeitpunkt, wo ihr Mann Eberhard Barth 1496 dann verstarb, bis zu ihrem eigenen Tod 1503. Und mit ihr, die ja aus einem italienischen Hause stammte, können wir in Böblingen auch so etwas vorsichtig wie italienische Renaissance-Kultur fassen, die dann Einzug hier im Städtle erhielt oder einzog. In der Herrschaftsgartenstraße erwarb sie dann zu ihrer Zeit hier 1501 einen Garten am oberen See, von dem wir heute tatsächlich noch wissen.
Und da standen ja damals noch gar keine Häuser. Das war ja nur Landschaft.
Da entstand dann dieser herrschaftliche Garten. Genau.
Von ihr heißt es ja, sie soll den Spargel nach Württemberg gebracht haben.
Ja, so manch spannende Geschichte ist hier überliefert.
Aber da ist Böbling natürlich ein schlechtes Pflaster, da wächst er nicht.
Wir wissen vom Schlossberg, dass da auch Wein gepflanzt wurde. Auch Maulbeeren sind hier gewachsen, so erzählt man sich. Aber wenn wir tatsächlich auf die Bebauung rings um den Schlossberg schauen, dann müssen wir da auf jeden Fall tatsächlich eher noch von den Tieren mehr als denn von den Pflanzen sprechen. Im Zwinger bzw. im Zwinger-Areal, das ist sehr, sehr bekannt, der Böblinger Bär, da lebten zeitweilig in verschiedenen Arealen Böblinger Bären, die in der frühen Neuzeit hier einzogen. Wir haben da, wenn wir die historischen Pläne anschauen, tatsächlich sogar zwei kleine Bärenhäusle, wo die Bären dann Unterschlupf fanden.
Ja, war ja sehr schick damals, so, sich so ein Bestiarium zu halten mit wilden Tieren.
Ja, das war definitiv repräsentativ.
Gab es noch was anderes außer Bären?
Ja, wir wissen tatsächlich auch von Wölfen, die an der Nordseite gehalten worden sind. Auch da gibt es zahlreiche Legenden und Geschichten. So erzählt man sich denn, dass im 17. Jahrhundert wohl sogar ein Rudel Wölfe im Schönbuch unterwegs war, von denen man nachsagt, dass sie wohl zuvor im Zwinger dort gewesen seien am Schloss.
Und die Bären, da gibt's ja auch so eine Geschichte, habe ich mal irgendwo gelesen, dass einer der Bären mal plötzlich beim Fest im Festsaal wohl aufgetaucht sein muss. Da wird er nicht aufgepasst, oder?
Ja, da gibt's so manche Geschichte. Da kann man sich fragen, wird hier einem einen Bären aufgebunden oder nicht, um das Wortspiel direkt zu bedienen. Was wir gesichert wissen, ist, dass dort Bären gelebt haben, und zwar eigentlich seit 1553. Inwiefern die Geschichte, von der uns Erich Kläger berichtet, also neuzeitlich oder überliefert ist, war zu einem Zeitpunkt, als Herzog Karl Alexander zu Böblingen weilte, also in der Zeit der großen Jagdgesellschaften des 18. Jahrhunderts. Und man erzählt sich, dass die feinen Herrschaften im Löwensaal, also im nördlichen Teil des Schlosses, verweilten, nach ihrer Jagd auch der Musik frönten und ihre Waffen allerdings dann im sogenannten Rittersaal abgelegt hatten. Als der Bär nun, so mag es die Erzählung, ins Schloss eindrang, sahen die sich relativ unbewaffnet dem wütenden Tier gegenüber. Die Erzählung geht weiter, dass der Herzog sogar eine Hellebarde zückte, also so eine Mischung aus Streitaxt und Spieß, um sich diesem Tier in den Weg zu stellen. Ein Page hat es wohl dann anderweitig gelöst und hat sich, und da kommen wir jetzt wieder auf die Baugeschichte zurück und kriegen da eher noch einen Fuß auf den Boden der historischen Überlieferung. Der hat sich dann wohl einer Fackel oder eines Leuchters bedient. Und von denen wissen wir, dass sie tatsächlich als typische spätmittelalterliche Ausstattungselemente an mehreren Stellen im Schloss platziert waren.
Springen wir nochmal weiter. Wie ging es dann zu Ende mit der Geschichte des Schlosses in Böblingen? Also bevor es eben dann für Verwaltung genutzt wurde.
Bevor das Schloss zu Verwaltungszwecken dann genutzt wurde, sprich zu Schulbauten wurde, da sehen wir, dass sich die Residenz immer mehr von der Herrschaft in Stuttgart auch abkoppelt. Wir haben eine Überlieferung dahingehend, dass von Seiten der Stuttgarter Kanzlei nachgefragt wird, was es in Böblingen denn nun eigentlich gäbe, wie es um das Inventar bestellt sei. Gleichermaßen finden wir im Hauptstaatsarchiv in Stuttgart eine Überlieferung, bei der wir lesen, dass bei einzelnen Besuchen der Herrschaft der Schlossvogt, also der Verwalter, aufgefordert wurde, das Schloss überhaupt zu säubern und herzurichten, damit der hohe Besuch überhaupt eintreten konnte. Das ging so weit, dass man, da bewegen wir uns tatsächlich erst im Jahr 1700, Möbel aus der Stadt ausgeliehen werden mussten, um das Schloss zu bestücken, da tatsächlich kaum Inventar vorhanden war.
Und dann ging es eben den Lauf der Dinge. Irgendwann haben sich die fürstlichen Herren zurückgezogen und Damen. Und es wurde eben der Stadt übergeben oder die Stadt hat es gekauft.
Ja, das Schloss stand dann leer zeitweilig. Und wir kennen die Geschichte dann vom sehr bekannten Maler Jakob Christian Schlotterbeck, der dann eben auch wie sein Sohn Friedrich Schlotterbeck dann am Schloss tätig war und zum Kastellan wurde. Der letzte war dann Wilhelm Ganshorn, der Dichter. Und wir wissen, dass die dann das Schloss einfach verwaltet haben, bis dann die Herrschaft sich entschlossen hat, im frühen 19. Jahrhundert Stück für Stück erst den Schlossgarten und dann die Schlossanlage selbst zu verkaufen. Die Stadt hat das dann angekauft.
Was macht es so ein Kastellan, wenn das Schloss seine Bedeutung im Prinzip verloren hat oder die komplette Anlage? Hat er aufgepasst, dass niemand reingeht? Ein besserer Türwächter? Oder weil wenn das Schloss keine Funktion mehr hat, dann kostet es ja nur noch Geld.
Richtig, da sind wir genau bei dem springenden Punkt angekommen. So ein Schloss kostet viel Geld, allein in Erhaltungen. Da war dann zum Teil auch die Stadt und das Amt in der Pflicht, aber man musste es auch herrschaftlich pflegen. Und das war schlussendlich dann einfach nicht mehr tragbar, sodass diese Verwalter dann eben auch keine Aufgaben sinnvollerweise mehr hatten. Wir wissen zum Beispiel vom Maler Schlotterbeck, dass der dann nach einer Karriere sich dann einfach der Miniatur-Aquarellmalerei wieder widmete.
War ja ein Böblinger, der Schlotterbeck.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann kam eben diese verheerende Nacht im Oktober 43, in der das Schloss zerbombt wurde und tatsächlich nur noch Ruinen dastand. Und dann kam ein, ich denke, aus Ihrer Sicht als Stadtarchivarin fataler Beschluss des Böblinger Gemeinderats, es abzureißen und nicht wieder aufzubauen. Das schmerzt doch heute noch sehr, oder?
Das, was wir jetzt aktuell sehen können, die archäologischen Grabungen, um es so rumzuwenden, das ist natürlich jetzt aus meiner Warte eine tolle Möglichkeit, Einblicke zu bekommen, wie Geschichte funktioniert und wie das Böblinger Schloss funktioniert hat, wie es aussah durch die archäologischen Grabungen. Ich hatte da tatsächlich das Glück, mit den beiden Archäologen und einem historischen Bauforscher zu sprechen, die mich auch durch die Anlage geführt haben und mir berichtet haben. Und das fand ich, vielen Dank da. Die haben mir erste Einblicke in ihre Befunde gegeben. Und ganz wunderbar ist es zum Beispiel jetzt zu sehen, dass die Ausgrabung Funde hervorgebracht hat, sogenannte Spolien, also ungenutzte Bauelemente, die uns Spuren auf die tatsächlich mittelalterliche Böblinger Burg bzw. Schlossanlage geben. Da haben wir zum Beispiel so einen achteckigen, einen großen Spunzand oder ein Stubensandsteinblock und der hat ein Steinmetzzeichen. Das ist erstmal was Tolles dahingehend, dass da wir das Steinmetzzeichen auch in anderen Teilen in der Umgebung wiederfinden. So sehen wir dieses Zeichen und da berufe ich mich auf genau diese Befunde von den Archäologen und dem bauhistorischen Forscher, unter anderem im ehemaligen Zisterzienserkloster in Bebenhausen, wo derselbe Steinmetz um 1490 aktiv war. Das ist natürlich ein wahnsinniger Fund. Da bin ich sehr gespannt, was da noch weiter zum Vorschein kommt, weil das Bauelement, was wir da haben, das ist ein Teil wohl gewesen von einer riesengroßen Säule, die eine wahnsinnige Last abgefangen hat, die wir sonst aus herrschaftlichen Gebäuden oder Sakralgebäuden kennen, die aber definitiv repräsentativ waren. Und da gibt es jetzt natürlich viele spannende Fragen. Wo kommt der Stein her? Wie wurde der eingesetzt? Ist der überhaupt genuin aus Böblingen oder wurde der woanders hergestellt und dann nach Böblingen weiterverwendet im Zuge der zahlreichen Umbaumaßnahmen, die das Schloss erlebt hat?
Das heißt, unterm Strich ist es dann doch gar nicht so schlecht, dass es nicht wieder aufgebaut wurde, weil das hätte möglicherweise zu starken Verfälschungen geführt oder man hätte halt einfach historische Teile einfach neu gebaut oder nachgebaut oder aufgebaut. So haben sie jetzt noch die Originalmauern und Säulen und so im Schloss.
Hier bewege ich mich jetzt mal von der Sprache vorsichtig und sage, dass es aus meiner Warte als Historikerin, dass ich da erstmal froh bin über das, was wir jetzt finden. So.
Vom Nordflügel ist aber gar nichts mehr da. Also wir reden jetzt nur über den Südflügel.
Wir reden jetzt davon, dass die Ausgrabungen tatsächlich am Südflügel aktuell stattfinden, sprich wir also hier auf die Funde zurückgreifen können. Da sind unter anderem auch Keramiken aus dem 14., 15. Jahrhundert schon aufgefunden worden, wo die Interpretation dann stückweise wohl noch kommen wird, als auch andere Steinbearbeitungselemente, die vielleicht auf Spuren von Heraldik, also Wappen, zeichnen könnten. Aber da bewegen wir uns noch im aktuellen Work in Progress.
Und andere Dinge aus dem täglichen Leben des Schlosses, hat man das schon auch gefunden? Latrinen beispielsweise, die ja so Art Safes dann für alte Sachen sind?
Da muss ich tatsächlich sagen, da müssen wir einfach noch abwarten, was an Forschung kommt und an Ausgrabungsergebnissen.
Spannend. Dann sagen wir vielen herzlichen Dank für Ihren Einblick, den Sie uns gegeben haben, die Geschichte des Böblinger Schlosses, Tabea Scheible. Und wir können gespannt sein. Es kommen ja wohl dann noch ein paar Dinge ans Tageslicht aus der Vergangenheit. Jedenfalls hoffen wir das. Vielen Dank.
Herzlichen Dank Ihnen.
Dankeschön.
Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.